Erstmal müssen wir hier Hallo sagen. Hallihallo im Buddy Talk. Boah, nee, boah, ich kann das nicht so wie Nils. Nisi jodelt da immer so rein. Buddy Talk, let's go. Mika in Darmstadt, Simon Henseland in Nürnberg, ich in München. Mit ich ist Simon Gergemein. Wir haben Montag, den 3. November und wir haben Race Week der Ironman 73 WM in Marbella. Und wir drehen eine gemütliche Runde hier. Haben ein bisschen was am Zettel. Simon hat ein paar Infos zur 73 WM mitgebracht. Mika gibt ein kleines Update. Ich sag kurz, was bei mir so abgeht. Und dann gehen wir da rein und präsentiert werden wir heute, wie so oft, von Koro. Und bei Koro wird es gemütlich im November. Herbst, Wellness und gemütliche Momente. Und bei Koro könnt ihr nicht nur essen, ihr könnt auch trinken. Und für so einen gemütlichen Herbstsonntag, was braucht es da alles? Natürlich braucht es erstmal einen ordentlichen Longrun. Den locken wir ein und dann zu Hause direkt einen große Schüssel Porridge, geilen Nussmus oben drüber, geiles Bärengranola von Koro, Zimt, Nüsse, Trockenfrüchte, alles mit drauf und dazu so einen warmen, geilen Kakao. Und das gibt's auch bei Koro. Es gibt nicht nur Essen, es gibt auch Trinken. Matcha, Kakao, Kaffee, Chai Latte, goldene Milch. Das findet ihr alles auf koro.com. Und dass ihr auch noch gesund bleibt, gibt's auch Ingwer-Shots und alles an Superfoods und Proteinpulver. Also ihr seht, Koro ist euer Partner für einen gesunden, gemütlichen Herbst. Und ihr wisst, in der Off-Season darf es auch mal das ein oder andere Pfund mehr sein. Also spart nicht an der Portionsgröße. Und mit dem Code BuddyTalk nehmen wir noch 5% auf unseren Nacken. Und jetzt gehen wir rein. Freunde,
Jawohl.
ich war lang nicht mehr da. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Hier ist ganz
Willkommen
ungewohnt,
zurück hier.
vor so einem Mikro zu sitzen. Ne? Was geht ab? Was hat sich die letzten Wochen eigentlich getan? Mika, ich sehe an deiner Wohnung, du bist zu Hause in Darmstadt. Bist du
Yes.
wieder Monk-Life angekommen? Oder was machen Sachen? Holt mich mal
Ja.
beide ab.
Ja, es interessiert mich vor allem, was bei dir abgeht. Müssen wir auf jeden Fall jetzt auch gleich nochmal ein bisschen drauf eingehen. Kleines Update auch von dir. Ja, bei mir, ja, jetzt bin ich tatsächlich seit Donnerstag wieder Monklife. Rennen Wollongong war jetzt vor 16 Tagen. Dann 3 Tage noch in Sydney, dann zurückgekommen. Rückreise war echt ziemlicher Pain mit Notlandung in Indien.
Ah, geil.
Und ja, dann
Wünscht man sich.
ja, und dann ja, ich glaube, door-to-door 37, 38 Stunden. Meine Mutter ist auf dem ersten Flug auch noch krank geworden. Also für die war es richtig übel. Ich habe zum Glück alles gut weggesteckt. Aber ja, trotzdem fühlt sich dann erstmal 3, 4 Tage ziemlich gerädert. Und ich muss das sagen, ich bin schwierig hier wieder in den Rhythmus jetzt gekommen. Muss das sagen, so das Wetter, es macht halt schon was irgendwie mit einem nach 4 Wochen Australien. Wo ich halt gar nicht mehr die Wetter-App irgendwann geöffnet habe, weil es eh immer nur gutes Wetter ist. Ja, merke ich schon, dass ich irgendwie, also ich ziehe das Training so voll durch, aber gefühlt, und ich glaube, das ist ja auch physiologisch, kann man das ja auch bestätigen, so mit irgendwelchen Hormonen oder sowas, dass halt einfach gutes Wetter, gute Stimmung so sich halt einfach anders auswirkt. Ja, und da, gerade gestern hatte ich irgendwie mal so ein bisschen so einen Durchhänger. Aber jetzt, ich merke, ja, Form geht oder ist auf jeden Fall noch da.
Wir müssen mal ganz kurz, ich muss mal kurz grätschen, sonst ist das wieder zu
Ja.
weit weg. Wir müssen über das Thema Notlandung sprechen.
Ja.
Wie bescheuert ist dieser luftleere Raum, in dem man merkt, okay, hier stimmt irgendwas nicht und wir wissen aber auch noch nicht, wie es weitergeht. Also
Ja,
das, also was
komplett.
ist das?
Ja, komplett Kacke. Also es war eh so, wir sind abends halt aus Sydney losgeflogen, was insofern ganz cool war, dass wir halt tagsüber da noch was machen konnten. Wir mussten zwar relativ früh aus dem Zimmer raus, aber wir konnten dann noch in so ein Schwimmbad, was zum Hotel gehört hatte. Ja, und ich fand es okay, haben dann noch gut gegessen und so. Ich hatte noch ein Rennrad geliehen, habe mich also gut bewegt. Aber es waren an dem Tag auch schon 35 Grad in Sydney und so richtig so schwüle Hitze, dass man dann abends schon, ich war schon bereit jetzt für einen Flug, da halt ein bisschen zu pennen und so. Ja, und für meine Mutter war es halt noch ätzender, weil sie ist, ja, sie hat halt keinen Renner, das heißt, sie hat die ganze Zeit schon so draußen rumgehangen, da rumgelatscht und so, und die war da schon relativ kaputt, und dann sind wir ins Flugzeug eingestiegen, essen und sowas. Ja, und auf einmal fängt sofort eine Reihe vor mir so ein Kind an, übelst zu brüllen, die ganze Zeit. Oh. Und ich dachte schon, oh, Alter, ich kann ja eh nicht wirklich schlafen im Flugzeug. Vom da hatte ich jetzt auch nicht Business Class, weil das wäre übertrieben teuer gewesen, es wären über 20.000 gewesen. Und dann, ja, da
ist gut. Das hätte über 20.000 gekostet.
Ja, von Sydney halt war mit Emirates, wäre halt wahrscheinlich richtig geil gewesen, aber ja, habe ich halt auf jeden Fall nicht gemacht.
Immer noch faszinierend an der Stelle, dass es Leute gibt, die das bezahlen.
Ja, ja, das bezahlen ja hauptsächlich Firmen, ne? Also
aber die trotzdem, ja, also die ja, privat 20.000 für 12 angenehmere Stunden. Das ist ja wirklich verrückt.
Ja. Ja.
Aber ja, weiter ein Text, sorry.
Nee, aber dann fing halt so ein Kind da vor mir an zu schreien, und ja, ich dachte, irgendwann wird es schon einpennen, aber es wurde und wurde nichts. Man hat ja eh erstmal Essen bekommen, und dann, ja, war ich in einem Dös-Modus. Also ich habe einfach nicht geschlafen, weil das war wirklich so nervig. Und irgendwann kam dann eine Durchsage, ob ein Arzt an Bord ist. Und da habe ich schon gemerkt, okay, es geht wohl wirklich um dieses Kind hier vor mir. Und dann kam da halt so eine Frau, hat sich dann um was gekümmert. Und ich habe mir immer noch weiter nichts bei gedacht. Und dann habe ich halt die ganze Zeit was am Laptop gemacht, halt mir noch Internet halt dann dazu gebucht. Und irgendwann gucke ich mal so hoch aufs Display, wo wir halt so gerade sind, und sehe dann irgendwo über Indien. Und dann mache ich wieder weiter am Laptop und gucke dann wieder hoch, so vielleicht 20, 30 Minuten später, und sehe, dass wir auf einmal also 180 Grad so geflogen sind. Und zwar eh die ganze Zeit schon so richtig bumpy im Flugzeug. Ja, und dann kam halt irgendwann dann der Düse, yo, hier, wir müssen notlanden. Ja, haben es da halt gemacht. Ja, und dann habe ich schon gesehen halt vor mir, ich habe da halt nicht die ganze Zeit so hingeglotzt, aber irgendwann habe ich halt schon mal geguckt, so was da abgeht. Und dann war, ja, es war schon halt auch nicht schön. Also es hatte dann auch nicht so mit so Sauerstoffmaske und sowas. Hatte halt das Kind dann da bekommen. Ja, und dann sind wir halt da gelandet. Ich kann dir bis heute nicht sagen, den Ort, wo wir waren, habe ich noch nie gehört. Und es war wirklich mitten in Indien. Aber es sah eigentlich ganz schön aus dann, mit so Bergen und sowas. Ja, und dann ist das Kind relativ schnell.
Solide 14 Millionen Einwohner wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich. Auf jeden Fall sind wir halt dann gelandet. Und dann ist das Kind relativ schnell rausgegangen. Oder wurde halt rausgeholt von Ärzten. Und es kam immer noch keine Durchsage. Und dann dachte ich halt auch, ja gut, vielleicht suchen die jetzt noch die Koffer von denen, halt vom Kind und der Family, das waren noch zwei Eltern halt, die Koffer, ja, dann wird schon weitergehen. Und nach einer Stunde waren wir halt immer noch da und immer noch keine Durchsage. Und ja, halt nichts passiert. Und so ging das wirklich. 3,5 Stunden standen wir dann da unten, ohne irgendeine Durchsage. Keiner wusste, was los war. Und dann wurde es halt auch immer unruhiger, weil, ja gut, es waren A380, das heißt auch richtig viele, viele Passagiere. Und irgendwann kam dann eine Durchsage, ja, die sind jetzt gerade in Kommunikation mit den Fluglotsen, wann es weitergehen kann und sowas. We'll keep you updated. Ja, und dann ist noch mal eine Stunde nichts passiert. Und dann irgendwann aus dem Nichts sind wir halt dann losgerollt. Haben dann nochmal eine halbe Stunde auf der Startbahn gestanden, bis wir quasi dran waren, weil immer noch andere Flugzeuge gestartet sind. Lange Rede, kurzer Sinn, wir waren letztendlich 20 Stunden 45 nur in der Kabine quasi im Flugzeug. Und das Problem war, dass die haben halt am Boden, mussten die halt auch nachtanken. Das habe ich mir gedacht, deswegen hat es auch nochmal wahrscheinlich so lange gedauert. Ingenieure haben das Flugzeug nochmal gecheckt. Aber was meiner Meinung nach das Wichtigste gewesen wäre, dass die mal Essen wieder an Bord bringen. Aber es wurde halt auch kein zusätzliches Essen gebracht. Ey, und ich hatte so krassen Hunger dann. Hab halt auch dann gefragt, ob die noch irgendwas haben und so. Aber die hatten dann nur noch so scheiß Schokolade. Und ich habe auf dem Flug wirklich 400, 500 Gramm Schokolade gegessen, weil ich hatte richtig Bauchschmerzen vor Hunger. Und dann dachte ich mir, ja gut, bevor ich jetzt hier übelste Magenkrämpfe kriege, haue ich mir halt die ganze Schokolade rein. Boah, dann sind wir gelandet in Dubai, war Zwischenlandung. und haben zum Glück den Anschlussflug dann verpasst. Das war relativ knapp, aber es war dann gut, dass wir den verpasst haben, weil nach dem Flug direkt wieder in ein Flugzeug für auch nochmal knapp 7 Stunden wäre halt wirklich die Hölle gewesen, gerade für meine Mutter. Ja, und dann sind wir da halt gelandet. Ich habe mir dann da so einen Gympass wieder geholt. Mama konnte sich da beim Hotel hinlegen, und habe dann erstmal die Schokolade ausgeschwitzt und danach nochmal was Vernünftiges gegessen. Ja, aber
ich war noch nie, am Flughafen im Gym. Wie ist denn das?
Gut, also kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich weiß halt nicht, ob das bei jedem geht. Da in dem Airport in Dubai ist das einfach Teil von so einem Hotel und dann kaufst du diesen Gympass. Ich habe den für 2-3 Stunden, ich glaube für 3 Stunden hatte ich da sogar gebucht, mit auch Pool. Also jetzt kein zum Trainieren Pool, aber halt so einmal Whirlpool und dann so ein 10-Meter-Pool vielleicht. Kostet $40, glaube ich, umgerechnet, die 3 Stunden. Ja, und echt, und halt, du hast halt auch eine Dusche dabei. Und muss ich schon sagen, danach fühlt man sich schon wie ein neuer Mensch. Also so duschen, boah, das hat schon was so zwischendurch mal. Ich hatte halt auch einen Satz ganz frische Klamotten wieder, danach wieder in frische Klamotten rein, die anderen in so eine Tüte. Ja, schon, also auf jeden Fall eine Empfehlung, wenn man das machen kann. Tut auf jeden Fall gut.
Okay, damit haben wir einen Haken an das Thema Notlandung, würde ich sagen.
Ja. Nee, aber dementsprechend halt habe ich da ein bisschen zu knabbern gehabt. War jetzt Anfang letzter Woche bei Hansi 3 Tage, 2,5 Tage. War auf jeden Fall auch gut. Aber dementsprechend war ich dann halt immer noch nicht gesettelt. Kam dann Mittwoch spät hier wieder an. Und ja, jetzt so ab Donnerstag komme ich jetzt hier wieder in den Rhythmus. Und ja, wie gesagt, so bis aufs Wetter und die vollen Schwimmbahnen gerade hier im Schwimmbad, passt eigentlich alles gut.
Simon.
Sauber.
Was geht bei dir?
Jo, ich brauche on the travel. Tatsächlich hatte ich einen Marathon, ja, Politik-Session von Donnerstag bis Sonntag. Ja, also es ist super spannend. Ich mache das super gern. Aber es ist schon auch echt zäh teilweise. Also zur Erklärung, ich war Donnerstag im Leistungssportausschuss. Das heißt, da sind alle Landestrainer drin.
Triathlon nur.
Genau, Triathlon, ja. Also erstmal Donnerstag, Freitag war DTU. Bundestrainer, Sportdirektor, also eigentlich so die ganze Ebene in der DTU, die für Leistung und Performance zuständig ist, wissenschaftlicher Leiter etc. Und da ging es eigentlich mehr oder weniger um die vergangene Saison, so Abschlussbesprechung, Ausblick
auf nächstes Jahr. Was wird da wirklich geredet? Also was wird da wirklich besprochen?
Man kann sich eigentlich vorstellen wie so ein Performance-Report von bestimmten Athleten. Wie liefen die Trainingslager ab? Was gibt es zu kritisieren? Wo ist Verbesserungspotenzial?
Was wird dann da so kritisiert?
Zum Beispiel war jetzt so erstmal geht man den Ablauf durch, okay, in Namibia, Höhe, ist immer super herausforderungsvoll, also du hast eben nicht nur die Höhe, sondern auch die Hitze, du hast eine große Gruppe und wie steuerst du jeden Einzelnen, damit er gut durchkommt durchs Trainingslager? Der Herausforderung war zum Beispiel, das sind jetzt so internes, aber ich glaube, das kann ich sagen, dass einer der Mitarbeiter, der sonst ein bisschen mehr involviert ist, im Vaterschutz war und deswegen nicht mitgekommen ist. Und der hat sich dann von zu Hause die Trainingsdaten angeguckt und so ein Verhältnis erstellt, Herzfrequenz zu Power, und hat sich davor die ganze Zeit alle Daten angeguckt, wie hat sich die Herzfrequenz vorher, nicht in der Höhe und nicht in der Hitze, zu Power Output beim Radfahren oder zu Geschwindigkeit beim Laufen verhalten. Und wie verhält sie sich jetzt dann vor Ort in Namibia und hat dann so ein kleines Ampelsystem erstellt anhand der Daten, also nicht wie schaut der Athlet vor Ort aus, sondern was sagen die Daten und hat die dann dem Bundestrainer zugeschickt und den Trainern, die vor Ort in Charge waren und war so eine Art Frühwarnsystem, okay, Ampel grün, orange oder rot und dann hatten die Trainer vor Ort diese Ampel für jeden Athleten und konnten anhand der Daten dann auf den Athleten nochmal zugehen und sich das auch angucken, wie der live vor Ort aussah. Und dementsprechend dann einschätzen, okay, müssen wir den vielleicht ein bisschen zurücknehmen, ist der noch nicht optimal angepasst an die Bedingungen Oder kann der vielleicht sogar noch ein bisschen mehr draufpacken im Verhältnis zu den anderen? Und es hat wohl sehr gut funktioniert. Also da haben die Daten und auch das Gefühl der Trainer vor Ort sehr gut übereingestimmt.
Finde ich spannend. Jetzt gerade, also erstmal einmal generell Thema DTU so, das muss man einfach echt mal sagen. Wie gesagt, die wird ja häufig auch gerne kritisiert in der Öffentlichkeit, aber man muss schon sagen, ich habe es in Wollongong, ich weiß gar nicht, ob ich das auch im Podcast erzählt habe, aber hatte Ben auch ein bisschen mit Thomas Möller Kontakt, der uns auch so ein paar Daten da gegeben hat von der Swimfam, von denen, das schon echt super professionell, wie die arbeiten, dass bei der Swimfam Wege zur ersten Boje und sowas analysiert werden, Strömungen und sowas, dann direkt so Charts davon erstellt werden. Und das haben die uns oder mir netterweise zur Verfügung gestellt. Das heißt, da auch erstmal, ja, richtig cool, dass sie auch quasi, ja, mehr oder weniger interdisziplinär da uns halt unterstützen, auch wenn ich jetzt ja nicht direkt da was mit der DTU zu tun hatte. Aber da habe ich auch mal wieder gemerkt, dass es schon echt professionell ist. Und jetzt das Thema Powered Heart Rate, ja, finde ich eh spannend und achte ich halt auch selber bei mir viel drauf. Weißt du, ging es jetzt primär um akute quasi Änderungen oder eher um chronischen Load im Sinne von irgendwann ist ja auch, also zumindest bei mir, irgendwann, wenn ich zu viel mache, sehe ich halt die Herzfrequenz kommt nicht mehr hoch. Man liest zwar über sehr hohe Power, niedrige Herzfrequenz ist ja gut und so, aber das ist, also bei mir, ich habe eher die Erfahrung gemacht, dass es fast andersrum ist. Ganz am Anfang, gerade in der Höhe, ist halt erstmal, ist die Herzfrequenz schon deutlich höher, bei gleicher Power, aber dann nimmt sie mit der Zeit halt immer mehr ab und irgendwann ist aber halt auch zu wenig, dass ich quasi zu träge werde.
Ja, so
Quasi so in
gedämpft das
beide
System dann.
Richtungen, genau, so in beide
Ja.
Richtungen, so ein Warnsystem. Kannst oder darfst du da Insights geben, weißt du das?
Ja, also ich glaube, das ging dort eher um die akute Anpassung erstmal, weil wie du sagst, im weiteren Verlauf wird es dann super schwierig. Andererseits kann man dort ja auch wieder sagen, okay, will man das, dass man so krass das System dämpft und den Load so
Ja.
hochsetzt? Ich würde mal sagen, mit unserem Training wollen wir es eigentlich nicht ganz so krass, weil du halt vor allem eben, das wäre auch so ein Punkt, den ich jetzt angesprochen hätte, die Herausforderung hast, nach Namibia kommt oft Abu Dhabi, erstes WTCS der Saison. Und da willst du eigentlich auf keinen Fall in so einen Status kommen, wo die Herzfrequenz schon nicht mehr anspringt. Sondern du musst es eigentlich dorthin bekommen, dass du rechtzeitig dann auch zum Tapern anfängst. Natürlich auch den Trainingseffekt möglichst ausreizt. Du wirst ja auch möglichst viel Reiz für den Rest der Saison mitnehmen. Aber du wirst eben auch nicht, dass das Pendel in eine Richtung zu sehr ausschlägt, also zu viel Ermüdung mitnehmen. Deswegen haben die das dort echt sehr gut gemacht. Und Namibia ist da wirklich speziell. Also wenn du aus meiner Erfahrung viele jüngere Athleten, die dann auch mit Ernährung noch nicht ganz so gut sind und sich dann vielleicht doch noch nicht so oft einschmieren und eincremen und so nicht so viel Training gewohnt sind, die haben dann da immer irgendwelche Ausfälle. Also es äußert sich dann meistens mit Magenproblemen, Übergeben, Übelkeit. Aber ganz oft ist es dann, denke ich, nicht das schlechte Essen, sondern die zu hohe Anzahl an Keimen, die du dann im Magen hast und das System, das dann nicht mehr damit umgehen kann. Und dann äußert sich das halt in sowas wie Erbrechen. Aber es ist, du hast eigentlich nichts Falsches gegessen, sondern du bist einfach im Sack vom Training, so ungefähr. Und von der Sonne dort, ja. Nee, genau, also sowas halt ein bisschen. Und also ich könnte da jetzt mega ins Detail gehen, aber es wird schon, ich würde generell sagen, die DTU ist da wirklich auf Zack und performancetechnisch und auch vom Personal super gut ausgebildet und auch gut in der Kommunikation. Johnny war da jetzt auch das erste Mal mit dabei und ich war eben als Athletensprecher auch noch mit dabei, bin da ja schon öfter dabei und finde eigentlich das wirklich positiv. Also wie du sagst, man ist immer schnell dabei, den Verband zu kritisieren, aber die müssen halt letztendlich auch manchmal harte Entscheidungen treffen. Und grundsätzlich finde ich aber, machen die es schon sehr gut. Und auch, da kommen wir jetzt zu Samstag und Sonntag, im Vergleich mit anderen Athletensprechern aus anderen Verbänden läuft da wirklich einiges richtig. Weil Samstag und Sonntag war nämlich Athletenvertretertreffen am DFB-Campus in Frankfurt. Und Junge, was du da für Stories hörst, da stellst du dir die Haare auf. Also, das ist wirklich.
Spill the tea, Simon.
Ja, also es gibt ja eine Athletenvereinbarung zum Beispiel. Und da steht drin, okay, du gibst deine Rechte ab, so ungefähr an Pflichten, bekommst aber natürlich auch dementsprechend Leistungen. Und das ist bei der DTU relativ gut geregelt. Und ich würde sagen, wenn es einen Kritikpunkt gibt an der DTU, dann ist sowas wie Außenvermarktung, vor allem eben im Verhältnis zu Non-Drafting-Bereich, wo es halt definitiv Nachholbedarf gibt. Aber ansonsten ist alles sehr klar geregelt und man weiß genau, was bekommt man, was bekommt man nicht. Es gibt klare Quali-Kriterien und auch Prämien für Leistungen. Und in anderen Verbänden ist es halt einfach nicht geregelt. Also manche Verbände haben gar keine Athletenvereinbarung. Da wird dann einfach von heute auf morgen gesagt, so, da ist jetzt der Lehrgang. In einer Woche müsst ihr antanzen, sonst melden wir euch nicht fürs Rennen. Und das ist komplett, also da wird mit den Athleten umgegangen, wirklich verrückt und die sind halt dann auch austauschbar. Wenn einer sagt, ja, nee, also vergesst, dann nehmen die halt einen anderen in den Kader rein, weil die dann ganz oft so willkürliche Entscheidungen machen und nicht irgendwie anhand von irgendwelchen Kriterien und Ranking, sondern einfach hier, ja, wenn du da nicht mitziehst, dann nominieren wir einen anderen nach. Also da ist unser Verband schon sehr, sehr gut aufgestellt und sehr fair auch gegenüber den Athleten. Also, ja, und es ist dann schon oft so, dass wenn es halt irgendeinen Streit wieder gibt, der an die Öffentlichkeit kommt, dann muss man immer sagen, es gehören immer zwei dazu. Also, ja, da läuft dann von den Athleten auch was nicht ordentlich und irgendjemand fühlt sich übergangen und betrogen und natürlich hat der Verband dann auch irgendwie irgendwo Schuld, aber die haben ja auch immer irgendwo ihre Interessen und sehen sich halt in der Förderung auf der olympischen Distanz. Von dem her, ja, muss man immer aufpassen, ne?
Wie ist generell so bei DTU? Gibt es da gerade so mittelfristige Themenbereiche oder so, die jetzt angegangen werden Richtung LA, denke ich mal, ist jetzt ja faktisch so das nächste wirklich richtig große Ding. Richtung Tokio war ja wahrscheinlich das Hauptthema so Hitze. Und dann war ja da, warte mal, war das Richtung Tokio, wo dann die Herangehensweise sehr, sehr stark auf das Mixed Relay ausgelegt wurde?
Genau, ja.
Mit dem Quali-Event, genau. Und jetzt Richtung Paris war es ja deutlich ausgeglichener schon und nicht dieser krasse Fokus aufs Mixed Relay-Event, obwohl es da ja letztendlich am besten funktioniert hat. Haben die da jetzt spezielle Themen schon rausgesucht, gerade wenn es nächstes Jahr der Quali-Zyklus wieder losgeht, wo es Richtung LA hingehen soll?
Also grundsätzlich erstmal ist wahrscheinlich eine Reise geplant nächstes Jahr, dass sie sich das dort vor Ort mal angucken.
Athleten oder nur
Auf
quasi
jeden
der
Fall
Staff?
Staff, vielleicht auch ausgewählte Athleten, das war jetzt noch nicht so ganz klar. Und spätestens 27 gibt es ja dann sowieso das Mix, also das Test-Event vor Ort.
Test-Event, ja.
Genau, das will man sich mal angucken. Dann verändern sich tatsächlich, also höchstwahrscheinlich, das ist alles noch nicht sicher, die Kriterien. Und du hast schon richtig gesagt, Tokio, Fokus auf Mixed Relay, weil da hatten wir noch nicht genug konkurrenzfähige Männer, vor allem, um über das Einzelranking genug reinzubekommen. Paris, komplett konträre Situation. Wir hatten super viele starke Athleten und man musste in die Top 30 drei Leute platzieren, um drei Plätze zu bekommen. Jetzt sieht es wahrscheinlich so aus, dass man in die Top 20 drei Männer und drei Frauen platzieren muss im Olympic Ranking. Und
Ist das jetzt eine Anforderung von World Triathlon oder von der
ja,
DTU?
vom Olympischen Komitee
Ah,
quasi.
krass, okay.
Und das wird richtig tough.
Och,
Also
ja.
drei Frauen, denke ich, bekommen wir hin, weil die deutschen
Ja.
Frauen sind brutal.
Ja.
Aber drei Männer im Olympic Ranking in den Top 20, boah, also zum Vergleich, dass man sich da was vorstellen kann, du musst eigentlich 12 Rennen einbringen, wo du mindestens in den Top 10 im WTS bist oder Podium Sieg Weltcup. Also eher Tendenz Top 8 WTS fast schon, weil natürlich auch manchmal, wenn jemand gewinnt oder auf dem Podium landet, der staubt gleich enorm viel Punkte ab. Den kannst du auch mal rein
Ja.
katapultieren. Und du hast so wirklich räudige, aus unserer Sicht, räudige kontinentale Meisterschaften in Afrika oder
Stimmt, ja.
Amerika. Da gibt es sau viel Punkte. Zum Beispiel so ein Jamie Riddle hat halt damals in der vorherigen und in der aktuellen Periode jeweils diese Meisterschaften gewonnen, mehr oder weniger ohne Konkurrenz, und hat sich da einen Sack voll Punkte geholt. Wenn du überlegst, du musst Europameister werden dafür, das ist halt eine ganz andere Nummer. Und es gab fast so viele Punkte wie einen WTS Top 5. Und damit hat der von der Leistung her ist der auf jeden Fall nicht da, wo er von den Punkten her war. So, also das ist halt super tricky und es ist halt Olympia und ja, da stehen halt immer nicht die besten 60 oder 55 am Start, sondern das ist auch immer ein bisschen Rumgeschiebe mit New Flag Country Starten und Quali-Plätzen. Und für eine große Nation wird es jetzt echt schwer, weiterhin diese drei Plätze zu bekommen. Genau. Aber ja, Herausforderung ist so ein bisschen zu gucken, wo macht man passende Trainingslager. Wenn du irgendwie die Höhe mit verbinden willst für LA, dann musst du es eigentlich fast vor Ort in Amerika machen.
Flagstaff oder sowas, ne?
Ja, da werden die dann wahrscheinlich nächstes Jahr auch mal was austesten oder Richtung 27, dass man darüber fliegt, ist auch jedem Athleten ja so ein bisschen selber überlassen. Aber da werden jetzt so die Strukturen halt getestet und das Übergangsjahr dieses Jahr ist jetzt eigentlich vorbei. Also jetzt geht es langsam wieder ans Eingemachte.
Stimmt, ja.
Genau. Ja, und Freitag war dann noch 40 Jahre DTU-Feier. War sogar Thomas Bach vor Ort, also die Prominenz aus der Sportpolitik. Und war auch ganz schön. Goldstaffel wurde nochmal geehrt. War auch echt nochmal so Gänsehaut-Feeling, als die so einen Film gezeigt haben, wie die da die Goldmedaille geholt haben, Laura im Zielsprint. War schon cool. Und genau, dann bin ich jetzt gestern wieder hergekommen und habe jetzt tatsächlich diese Woche erstmal ein bisschen entspannter, weil alle von meinen Kids zu Hause sind in den Herbstferien und ich kann ein bisschen durchschnaufen. Also passt ganz gut nach den ja schon anstrengenden Tagen und habe mich jetzt heute noch kurz auf die Folge hier vorbereitet, dass ich was zu 73-WM auch sagen kann.
Kannst du ja, sehr Kilometer schrubben die Woche, um Nilsi ja, wieder einzuholen.
Da kannst du wieder 140 Kilometer die Woche laufen.
Ja,
ne?
Ja, ich gehe auf jeden Fall noch laufen. Ich war noch nicht, habe mich noch nicht bewegt. Aber ja, ich glaube 140 wären es die Woche nicht. Das kann ich schon mal sagen. Gut, ja, Simon, du bist noch an der Reihe. Wir haben jetzt schon, Mika und ich haben schon ein bisschen offengelegt, was so abgeht. Und bei dir, ich sehe ja, ich kriege noch mal irgendwelche Kurznachrichten. Hast du die Mail oder hier das Shooting, hier ist der Content. Wir haben ja auch ein bisschen was zusammen gemacht. Aber bei dir brummt ja die Hütte gerade.
Ja, gerade brennt der Baum ein bisschen tatsächlich. Deswegen bin ich auch hier ein bisschen raus und nie zu hören. Und boah, ja, gerade einfach Arbeit, 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 Arbeit. Ich mache wirklich kaum was außer Arbeiten, manchmal noch, also Arbeiten, Freunde treffen, so mal, dass mein Sozialleben aufrecht bleibt, das ist mir schon immer wichtig. Aber ja, sitze viele Nachtschichten hier am Schreibtisch und mache irgendwie Sachen, aber ganz, ganz viele richtig coole Sachen.
Was ist was ist dein Favorite-Projekt gerade, an dem du arbeitest?
Mein Favorite-Projekt? Boah. Mein Favorite-Projekt. Ich muss mal
oder was Neues, also quasi was dich jetzt wieder ein bisschen gechallenged hat und nee, wo also du was, auch geile Sachen machen konntest.
Was schon cool ist, ist einfach wenn man für neue, große Brands arbeiten darf, wo man irgendwie vor ein paar Jahren sich das noch erträumt hätte, da mal was zu machen für. Das ist halt immer cool. Sowas macht halt immer Spaß, wenn man da einfach mal ja, so ein bisschen so einen Fortschritt merkt und merkt, okay, jetzt kann ich irgendwie für neue Brands, die wirklich Relevanz in der Sportindustrie haben, was machen und dann, ja, wenn man dann irgendwie so 3-4 Jahre zurückdenkt und sich dann denkt, boah, vor 4 Jahren hatte ich davon quasi geträumt und jetzt kann man die Sachen machen, das ist halt schon cool, also das macht eigentlich am meisten Spaß. Ansonsten mache ich gerade auch einige Sachen, die nichts mit Sport zu tun haben. Ich habe vorletzte Woche was mit einem Künstler gemacht, Kevin Parker heißt der, aus Berlin, und den feiere ich halt auch sehr ab und sowas dann auch einfach cool. Also einfach Sachen machen für Sachen, die man persönlich interessant findet, und das ist halt, das macht richtig Bock. Also, aber das bestimmt gerade so ein bisschen mein Leben, dass ich irgendwie arbeite, sehr wenig Sport mache und ich versuche nur meine Freunde zu sehen, und das klappt aber eigentlich alles ganz gut. Und ja, nee, bin jetzt nicht unglücklich damit. Also mir taugt es auch richtig zur Zeit und macht Bock. Das Einzige, was ein bisschen schade ist, hier links neben mir stehen meine 2 Fahrräder. Und da ist, also wirklich, ich kann es euch mal zeigen, warte mal. Wenn ich hier bei meinem Oberrohr fahre, da ist, guck mal, so sehen meine Fahrräder aus. Kurzer Audiokommentar, ich habe eine richtig dicke Staubschicht auf meinem Finger, weil ich kurz mal mein Fahrrad angefasst habe. Ja, ich glaube, ich muss mal auf Strava gucken, wie lange ich nicht Fahrrad gefahren bin. Moment. Uiuiuiuiuiuiuiui.
Da muss man weit zurückgehen, ne?
1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir sind in Woche 7, in der ich kein Fahrrad gesehen habe. Also gesehen schon, aber nicht drauf saß. Muss man auch sagen, wenn ich es unbedingt gewollt hätte, ne, wäre schon mal gegangen hier und da. Also kann man jetzt auch nicht sagen, aber dann gehe ich halt einfach mal schnell irgendwie laufen. Ich gehe hier und da ein bisschen mehr laufen. Ich will, ja, also gehe mich bewegen. Ich mache ganz viel so HIT-Hit-Workouts zurzeit hier in München und gehe irgendwie regelmäßig ins Yoga und mache einfach andere Sportsachen. Und ja, ich verfolge es dann auch nicht mit letzter Konsequenz dann irgendwie, also auf die Rolle setze ich mich sowieso nicht, also das kommt nicht in Frage. Und dann irgendwie draußen noch in der Früh um 6 bei 3 Grad aktuell und dunkel,
ja.
Ach, da gehe ich dann lieber woanders zum Sport machen mit anderen Leuten hin. Also,
ja. Junge, weißt du, was wir zurzeit durchziehen? Also das hat mich ein bisschen überrascht, auch so was Sorgepflicht und so angeht, aber wir fahren dann Mittwoch immer Gravelbike oder Crossrad, besser gesagt. Und jetzt war die Uhrumstellung, Zeitumstellung. Und ich fahre immer mit den Jüngeren, die halt länger Schule haben. Die haben noch nicht Schulstreckung. Johnny übernimmt immer die Tagschicht sozusagen und fährt um 14.30 Uhr los. Und ich treffe mich halt mit meinen um 16.30 Uhr. und wir haben natürlich verpflichtend, jeder muss ein Licht dran machen. Aber so nach einer halben Stunde waren wir einfach komplett im stockdunklen Wald. Und ich dachte nur so, Alter, okay, bitte fällt jetzt hinten keiner ab und landet irgendwo. Ich habe immer so alle 3-4 Minuten immer so, seid ihr noch da, alle noch da, einmal durchzählen. Und immer so, jeder passt auf seinen Nebenmann auf. Und das ist schon, vor allem wenn du halt eine Kurve hast, also wir fahren dann keine heftigen Trails oder so, aber schon Schotterwege im Wald, ist auch besser als auf der Straße, denke ich, in einem stockdunklen. Aber wenn du halt eine Kurve hast, du hast ja kein Licht, was um die Kurve geht, sondern du siehst ja immer nur noch geradeaus. Das heißt, du fährst halt erstmal auf den Wald zu, wenn eine Kurve kommt. Und dann siehst du so Stück für Stück, wenn du in die Kurve reinfährst, halt mehr vom Weg. Aber es ist schon ein bisschen scary. Und ich habe dann nur so gefragt, so, Alter, also habt ihr das letztes Jahr auch immer gemacht? Und die meinten so, ja, den ganzen Winter durchgezogen. Und
geil.
Ist natürlich auch cool, also wenn du da so in der Gruppe von 6, 7 Mann durch den Wald heizt im Dunkeln, jeder hat ein Licht und man fährt halt einfach so eine G1-Ausfahrt, so 2 Stunden durch den Wald, das im Dunkeln ist schon irgendwie auch cool.
Ja, voll.
Ja, auch voll geil. Auch
durchziehen.
Also mega. Also natürlich, ich verstehe da einen Punkt mit der Aufsichtspflicht und so. Aber ja, also wenn man da, ich glaube, ein bisschen drum kümmert, dann ist das doch voll geil.
Ja. Nee, macht echt Spaß und
da lernen die auch richtig Radfahren.
Voll, also wir haben ja viel so Technikzeug gemacht, aber jetzt muss man natürlich schon ein bisschen mehr aufpassen, dass man wirklich auch nur Wege nimmt, die man schon halbwegs kennt. Ich hatte auch so eine Route erstellt und da wusste ich dann schon, okay, nach einer halben Stunde kommt noch so ein Trail, ich weiß nicht, ob wir den noch fahren können. Und da war es dann auch schon zu dunkel, dann bin ich woanders gefahren. Und dann bist du halt im Dunkeln, sieht es halt dann doch nochmal anders aus, so der Wald. Und zum Glück haben wir zurückgefunden, aber ja. Nee, so viel dazu. Macht Spaß.
Fahren die auch Rolle, eure Athletinnen und Athleten, oder fahren die nur draußen jetzt gerade?
Die fahren eigentlich nur draußen. Also die fahren halt auch noch nicht so viel. Also die Junioren, die fahren schon auch mal Rolle. Und am Wochenende können wir jetzt denen auch nicht vorschreiben, was die fahren sollen. Mhm. Aber die meisten sind schon so drauf, dass sie lieber draußen fahren. Und wir haben jetzt einmal die Woche Mittwoch eben draußen und am Wochenende 1 bis 2 Mal noch dann eine längere, eine kürzere Einheit. Und da fahren die meisten eigentlich auch immer draußen.
Ja, muss genau. Man, also war bei mir früher eigentlich auch so. Ich weiß noch immer genau, auf Mallorca wurde dann am ersten Tag gefragt, wer saß dieses Jahr schon mal auf dem Rad? Und dann waren so 30 bis 40% wirklich saßen von Oktober bis März gar nicht auf dem Rad.
Aber,
aber Rolle bin ich halt auch nie gefahren. Also wenn halt auch nur draußen. Ich hatte gut früher ich hatte halt so eine Taxrolle, weißt du, mit diese uralten noch von meinem Vater.
Oh Gott,
das war halt auch ultra scheiße. Und deswegen bin ich jetzt eher beruhigt, dass das nicht so ein Rollen-Nerds schon sind in dem Alter,
Ja.
die dann da ab Jugend B verweichlichen und nur noch Indoor fahren und auf Swift
Ja.
da irgendwelche Wattwerte hinterherhetzen. Von
Ja.
daher, nee, Alter, geil, also zieht das durch, Mann.
Ja, ist schon geil. Ja, gut, ich würde sagen, genug gelabert. Kommen wir noch ein bisschen zu unserem Thema heute, oder? Ich würde
Yes.
trotzdem noch ein Update zum Wochenende geben. Einfach nur hier, dass wir unsere Serviceleistung auch nicht vernachlässigen. Das war nämlich der Noosa-Triathlon.
Oh
Und
ja.
Aaron Royal hat ja seine Karriere beendet, habe ich gesehen.
Habe ich auch
Also,
gesehen.
ja.
Letztes Rennen.
Also, war das bekannt oder kam das irgendwie aus dem Nix?
Also er hat es schon jetzt nirgendwo sonst angekündigt, oder? Ja.
Nee, offiziell hat das nirgendwo angekündigt. Ich war ja der wohnt jetzt ja an der Gold Coast. War ich auch ein paar Mal mit ihm trainieren. Da haben wir jetzt auch nicht speziell drüber geredet, aber es kam es trotzdem nicht überraschend, weil so hier und da hat er schon mal so ein bisschen fallen lassen. Ich hatte mich auch mal mit Non Stanford, seiner Frau, glaube ich,
Ja.
unterhalten. Und ja, sie hat auch schon gesagt, dass es jetzt auf absehbare Zeit dann vorbei ist. Aber wann genau wusste ich tatsächlich auch nicht. Aber finde ich hatte sich ein cooles Ende ausgesucht. Noosa
Und
Chai hat er auch schon ein paar Mal gewonnen. Ja.
noch ein Karriereende, Braden Curry. Also nicht
Ah,
in, also
ja,
ich glaube
stimmt.
nicht beim Noosa Try, oder?
Nee,
Aber hat jetzt
der hat
auch
da eine
letzte
Staffel
Woche
oder
oder
sowas
sowas
gemacht.
das announced, dass das auch rum ist.
Ja.
Stimmt, habe ich auch gesehen bei Ben in der Story.
Stimmt, ja.
Ja, nee, hey, Matt Hauser hat auf jeden Fall ihn geehrt und hat die gleiche Siegespose gemacht, die Aaron Roy bei seinem ersten Sieg beim Noosa Tree hatte. Irgendwie so Doppelfaust hier so aufgebaut, Bizeps gezeigt. Und genau, Matt quasi seine Winning Streak aufrechterhalten. Ich habe nur seinen Strava-Fall gesehen, irgendwie 374 Watt Average. Aber als ich dann seine Position gesehen habe auf dem TT,
Ja,
dachte
die
ich mir so,
braucht er auch.
die braucht er auch, ja. Ja, aber gut. Der hat auf jeden Fall auch im Rad inzwischen was drauf. Aber ja, ich denke, konkurrenzfähig ist das Setup noch nicht. Ja, John Reed war Zweiter, auch Kurzdistanzler. Und Luke William Dritter, auch ein Shorty. Bei den Frauen hat gar nicht so überraschend Jessica Fullagar gewonnen. Die hat auch einfach super viel Power auf dem Rad. Ich glaube, die könnte mal auch sehr, sehr gut werden auf einer Mitteldistanz oder Langdistanz, weil die schwimmt exzellent, fährt stark Rad und im Laufen ist sie so eine Top 10 WTCS-Kandidatin, also hat auch richtig was drauf, aber es fehlt halt so dieser Top-Kick, dass sie halt so bekannt ist wie eine Beaugrand oder Potter, die übrigens in dem Rennen eine Penalty bekommen hat, 2 Minuten Zeitstrafe und auf dem dritten
Bogorne,
Platz
ja,
gelandet ist.
dritter
Ja,
noch.
Beaugrand. Genau, zweite war diese Richelle Hill, Australierin, die U23-Weltmeisterin wurde. Genau, kurz noch zum Weltcup in Viña del Mar. Der ist nämlich auch echt. Also da müsst ihr euch auf jeden Fall das Sprintfinish angucken. Ich habe das
Ja,
gestern auf
hab
der
ich
Rolle
gesehen.
live gesehen. Der Fünfer war richtig geil zum Angucken.
Ja,
Also das
das
war
war
so
auch
ein
so richtig so ein
typisches.
klassisches
Ja,
Südamerika-Rennen.
ja.
Richtiges Rumgepimmel auf dem Rad. Und dann die ganzen Läufer, boah,
Wobei
ja,
das
tiefe
Radfahren gar nicht
14.
so ein Rumgepimmel war. Also es war jetzt, da ist halt die Strecke, ist immer so ein Berg drin. Und es war am Anfang eine Schwimmgruppe vorne weg. Und dann kam die zweite Gruppe immer näher und dann war es eigentlich eine geile Situation für den Run, weil der Sergio Baxter Breakaway gemacht alleine auf der letzten Runde. Dann 10 Sekunden dahinter die erste Gruppe mit 12 Mann und dann nochmal 8 Sekunden und dann große Gruppe mit 25 Mann. Und genau, dann der Rest könnt ihr euch selber angucken. Ich pack einfach das Reel in die Story. War auf jeden Fall geil zum Angucken. Bei den Frauen hat Jeanne Leher gewonnen vor Sara Guerrero. Und ja, ehrlich gesagt, irgendeine Kolumbianerin, die ich noch nie gehört habe, auf Platz 3, Martinez. Aber ja, es gibt noch ein paar Weltcups jetzt jedes Wochenende, aber es ist halt schon wirklich lang die Saison dann und viele machen das auch nicht mehr, muss man sagen. Genau, aber damit zur aktuellen Race Week, wo wir eigentlich ja jetzt hier die Folge drüber machen wollten. Gefühlt schon alles verlabert. Aber ich bin schon auf jeden Fall hyped, weil. Ja, Besetzung ist schon sehr, sehr gut, ne? Wie gesagt, ich bin sauer auf Mika, dass das nicht macht. Aber ansonsten sind eigentlich fast alle da, die man da sehen will. Und die Strecke ist auch schon interessant. Ich habe ja noch mal ein paar Screenshots von den GPX-Dateien.
Ja, gib mal, ich bin ja wirklich gerade komplett raus, was Triathlon betrifft. Ich weiß maximal wenig darüber. Gib mal das kleine 1x1 hier durch. Was hat die Strecke, was hat es damit auf sich? Wer sind die Guys to watch und Women to watch? Hilf mir mal kurz auf die Sprünge.
Kurz, deine Frage, da kann ich jetzt so eine Stunde Monolog halten.
Ja, let's go. Ich lehne mich zurück, ich habe eine Tafel Schokolade.
Ja. Nee, Mika, willst du was zur Strecke sagen? Oder hast du die, sonst lege ich los.
Nee, leg du erstmal los. Okay. Und dann hake ich ein, wenn mir was auffällt.
Gut, also wir haben so eine ganz, relativ komische Schwimmstrecke, finde ich. Erste Boje ist schon nach 300 Meter, relativ früh. Und es ist so ein Point-to-Point-Swim, also nicht ganz, man kommt nicht ganz da raus, wo man startet. Und wir haben 5 Bojen, also 5 Richtungsänderungen. Man startet, dann biegt man erstmal so nach rechts ab, dann nach links, schwimmt wieder gerade, nochmal links, dann wieder rechts, also so ein bisschen verwinkelt. Natürlich alles auf 2 Kilometer, also zieht sich dann schon auseinander. Aber ich könnte mir vorstellen, dass durch die vielen Bojen doch eine Separation so zustande kommt. Es sind auch echt viele schnelle Schwimmer am Start. Und ich denke, dass, also ich sage gleich was so zu meiner Einschätzung, dass so Leute wie Jelle da jetzt vielleicht nicht die Frontpack schaffen im Vergleich zu den T100 Races, weil einfach mehr Leute am Start sind, die richtig schnell schwimmen und der Platz dann enger wird. Und dann haben wir wieder die Situation wie auf der Kurzdistanz, wo so ein Hayden Wild auch mal auf einmal 2 Minuten bekommt, weil das Anschwimmen enorm wichtig ist. Und da fehlt diesen Schwimmern, die solide schwimmen, aber nicht ganz top, der fehlen dann halt ein paar Prozent gegenüber der Top-Schwimmern. Und da denke ich dann auch, dass so die Norweger, zumindest Gustav und Blumi, auch ein bisschen Rückstand kassieren werden. Zum Rad. Ich habe, also offiziell Ironman hat geschrieben 1800 Höhenmeter. Wenn man das GPX anguckt, sind es nur 1600. Ich würde eher dem GPX vertrauen.
Ja.
Und da kommt nach 8 Kilometer halt der erste Berg. Also es geht relativ schnell in den Anstieg rein. Und der Anstieg ist technisch, ansonsten sieht es nicht so technisch aus. Also eigentlich nur out and back. Relativ unkurvig. Mhm. Und eigentlich ist nur der Anstieg und die Abfahrt technisch. Also da wird sich wahrscheinlich schon erstmal splitten am Anfang und so ein bisschen einsortieren. Und bis dahin ist wahrscheinlich Stress. Also ich denke, es kommen viele zusammen aus dem Wasser.
Ja.
Und dann hast du halt irgendwie so 550 Höhenmeter am Stück mit einer kurzen Unterbrechung drin in der Mitte. Und fährst halt nur einmal insgesamt raus und wieder zurück mit so einem Wendepunkt. Also, ja.
Ja, also den Anstieg fahren die auch so, von der technischen Seite geht es auch eher hoch und bergab ist gar nicht so technisch. Also die hätten es auch wohl deutlich technischer machen können, wenn die es quasi andersrum gefahren wären. Das, was sie jetzt hochfahren, das runterfahren. Ja, ich weiß nicht genau, wieso sie sich jetzt so halt entschieden haben. Aber ja,
Sam Long startet gar nicht, ne? Also ja, ich glaube, der Rest wird es eigentlich schaffen.
Ja, durchaus. Und ja, ich glaube, es wird sehr hektisch, weil einfach das Startfeld ja auch viel, viel größer ist. Ja, und selbst wenn sie split beim Schwimmen, sind es halt immer noch größere Gruppen als jetzt bei T100-Rennen. Dann nur 12-Meter-Regel und dann halt nach diesem kurzen Flachstück, da sortiert sich es einigermaßen. Und da bin ich halt wirklich gespannt, wie das halt dann die Referees da machen, weil da wird es automatisch zu brenzligen Situationen kommen. Und dann hast du halt den Anstieg, wo jeder komplett übermotiviert reinfahren wird und auch jeder noch Power hat.
Genau.
Da werden sich einige, glaube ich, komplett abschießen. Aber du musst halt auch schon gut Gas geben. Aber halt, du fährst mit 50 in den Anstieg rein und irgendwann fährst du halt nur noch 25 oder 30. Das heißt, da wird es auch nochmal zusammen bunchen. Dann bist du in der Draftzone, musst überholen. Die vorne geben, aber die fahren halt auch nicht langsam. Das kann, glaube ich, echt ziemlich grenzwertige Situation geben. Und da brauchst du, glaube ich, wirklich gute Kampfrichter, die da gutes Gespür für die Situation haben, weil entweder wird sonst Strafen hageln oder es passiert wie bei anderen spanischen Rennen einfach gar nichts.
Ich wollte gerade sagen,
es wird komplett kacke, so ein
Draft. Wir sind
so ein
Draft in Spanien.
Genau. da habe ich auch selten gute Referee-Entscheidungen gesehen, aber da vertraue ich einfach jetzt bei Ironman, dass bei einer WM dass da gut durchgegriffen wird. Und dann glaube ich, letztendlich wird sich dann mit 1600, 1700 Höhenmetern, werden sich dann spätestens auf der zweiten Hälfte schon die Besten einfach durchsetzen. Ja, aber wie gesagt, so gerade am Anfang, glaube ich, wird das echt hektisch. Aber dann der Lauf hingegen ist ja ziemlich flach, oder?
Ja, wobei gar nicht so flach und untechnisch. Also es sieht schon eher schnell aus, die Strecke, so ein Promenadenlauf. Aber du hast in jeder Runde so einen Anstieg mit so 30 Höhenmeter knapp drin. Also es ist so ein kleiner Spike, würde ich sagen. Und dann läuft man eher länger bergab. Und man hat so ein paar unnötige Wendepunkte drin, würde ich sagen. Also du läufst ein paar Mal so links in eine Gasse, wendest, rechts in eine Gasse, wendest und dann wieder an der Promenade entlang. Aber also Laufen ist auf jeden Fall unspektakulär im Verhältnis zum Radfahren. Und denke ich, wird schon sehr schnell werden.
Ja, gerade weil es dann am Ende ja auch nochmal runtergeht, ähnlich halt wie in Nizza, laufen halt unten an der Promenade, du fährst halt zwischendurch halt irgendwo hoch, das heißt, am Ende geht es eher bergab, das heißt, man kann auch auf dem Rad durchaus echt gut überziehen mal und dann sind es halt auch nur 90 Kilometer, das heißt, die Speicher fährst du dir auch nicht komplett leer, im Vergleich zu einem Ironman, wo die Gefahr schon höher ist, ja, dann glaube ich schon, dass beim Laufen gut abgehen wird. Ja, und ich meine, du hast es jetzt schon angesprochen, bis auf Hayden und ich sind eigentlich, würde ich sagen, alle Top-Jungs dabei. Bei den Frauen fehlt Kate Woff, ne? Die halt eigentlich ähnlich wie Hayden, so die aus meiner Sicht gerade halt beste Mitteldistanzlerin ist auf der T100-Strecke und dem T100-Format. Die Streckenlänge sehe ich jetzt nicht so als großen Unterschied, aber ich sehe halt schon mit der 12-Meter-Regel, glaube ich, kommt das Jelle noch mal mehr entgegen. Ich meine, er ist jetzt mittlerweile auch echt ein super starker Radfahrer, aber zumindest auf flachen Kursen, glaube ich, könnte er bei T100 jetzt zum Beispiel so ein Rennen wie in London, glaube ich, hätte er da, wäre er zumindest näher an mir dran gewesen am Ende, wenn es eine 12-Meter-Regel gewesen wäre, weil er dann vielleicht doch noch mal länger hätte mitfahren können. Und jetzt haben wir halt noch diese vielen Höhenmeter drin, die ihm als Leichtathlet sicherlich auch nochmal entgegenkommen. Von daher ist das schon, hat es dadurch echt eine andere Dynamik, glaube ich. Plus das Schwimmen, was du angesprochen hast. Ja, und deswegen bin ich wirklich gespannt, wie sich das verhält. Aber gesagt, bei den Männern Hayden und ich, bei den Frauen Kate, aber sonst eigentlich alle dabei, oder habe ich noch wen vergessen?
Also ich gehe mal durch, bei den Männern habe ich die Norweger natürlich auf dem Zettel, also gerade Kasper, der schwimmt halt auch ein bisschen besser noch, der könnte schon mit Anschluss rauskommen. Und was ich bei Norwegern halt immer krass finde, die ziehen ihr eigenes Rennen halt komplett durch. Also die haben immer einen richtig guten Plan, finde ich, und bei denen weiß man genau, die halten sich dran und haben das Vertrauen, dass sie am Ende dann mit um die Entscheidung kämpfen werden, ohne auf dem Weg dahin so unnötig viel zu verschwenden. Dann hat man Rico, der, denke ich, auch wenn er schwerer ist, ist der Kurs, glaube ich, trotzdem ganz gut für ihn.
Ja, siehst du ja in San Francisco.
Also, ja, es ist jetzt kein crazy Power Berg. Ist halt immer noch so. Genau, Power ist immer noch wichtig. Jelle auf jeden Fall mit Favorit. Und dann habe ich noch aufgeschrieben Schombi, Vitaros und Crociani. Bin ich auch mal gespannt.
Hidalgo auch.
Genau, und Hidalgo habe ich auch noch ganz oben tatsächlich, wollte ich dann noch sagen. Sind alles Jungs, die halt sauschnell schwimmen. Die werden auf jeden Fall ganz vorne rauskommen. Und ja, bei Schombi weiß man nie, was so abgeht. Der ist relativ ruhig auf Social Media. Aber ich denke schon, dass der sehr fit ist. Der macht ja danach direkt auch Dubai dann. Und hat ja auch gezeigt bei der T100, dass er das kann, die Distanz, auch eine Woche nach der WM in Nizza. Bitaro ist auch sehr starker Radfahrer. Ich glaube, den haben viele nicht so auf dem Schirm, dass er so gut auch Rad fährt. Gerade auf so mit so einem Anstieg, mit so einem knackigeren, sage ich mal, denke ich schon, dass der sehr schnell da hochfahren wird. Könnte es auch sein, dass er sich killt damit, aber der ist da wirklich gut. Und Crociani ist auch so jemand, der war jetzt auch im Breakaway vorne in der Gold Coast. Der ist auch ein super starker Athlet, super leicht auch, obwohl er groß ist. Und ich denke, so der schnellste Schwimmer, den es aktuell gibt. Also wenn der will, wenn er es drauf anlegt, dann schwimmt er als Erster da vorne weg. Und kann auf jeden Fall auch laufen. Ich denke aber, für ein Podium ist vielleicht noch ein bisschen zu früh. Der ist auch sehr jung noch. Sind ja jünger als wir, Mika. Und hat noch nicht so viel Erfahrung gesammelt auf diesen längeren Distanzen. Aber ja, und dann haben wir natürlich noch so Lasse, also LP und Fabi im Rennen, wo ich auch mal super gespannt bin, wie die sich so schlagen. Ist schon eine lange Saison auch für beide, aber ich meine, Lasse jetzt mit seinem Sieg auf Sardinien und Fabi ist eigentlich auch noch in Shape, meinte er, also besser als im Frühjahr und da hat er ja schon ein paar Rennen gewonnen. Also ich denke, Top-10-Kandidaten sind es auf jeden Fall und an einem guten Tag, wer weiß, traue ich denen schon viel zu.
Ja, absolut. Also für mich kann es schon Richtung Podium gehen, wenn alles wirklich top läuft. Ich meine, gerade Fabi ist halt beim Schwimmen auch auf jeden Fall ganz vorne dabei. Was das Radfahren am Anfang entspannter machen wird, als wenn du halt ganz am Ende der ersten oder der zweiten Gruppe halt rauskommst, wie gesagt, mit der Hektik da. Und da hat er auch in Zell gezeigt, dass er gut auch berghoch kommt, und halt einfach
Ja,
mittlerweile
der ist auch nicht so
super.
schwer. Also der sieht
Genau.
zwar relativ massiv aus und der ist auch nicht so klein, aber ich glaube, der wiegt gerade mal ein bisschen über 70. Also ist auch kein 80-Kilo-Athlet so.
Ja, und halt im Laufen hat er schon jetzt häufig genug gezeigt, auch nach intensiveren Radfahren, dass er da richtig, richtig flott dabei ist. Und hat jetzt halt auch nochmal einen längeren Trainingsblock gehabt, ne? Er hat jetzt nicht noch vor kurzem ein Rennen gemacht. Und ich glaube, dass jetzt gerade hinten raus in der Saison, glaube ich, wird er einigen jetzt schon die Luft dann ausgehen bei dem Rennen. Aber ja, bei Fabi jetzt auch nochmal Full Fokus auf das Rennen. Das Highlight hat sich halt auch relativ früh schon qualifiziert. Das heißt, es war schon relativ früh klar, dass das nochmal ein Highlight wird. Ja, und von daher habe ich ihn auf jeden Fall echt auf dem Zettel, und hoffe, dass das halt dann an dem Tag alles da zusammenkommt.
Ja, ich habe da geguckt auf Strava, der hat nochmal drei stabile 85er Laufwochen eingeloggt. Der postet eigentlich relativ viel transparent auf Strava und auch Radfahren immer so 450, 400 km. Der hat jetzt immer sonntags immer so Double Threshold am Rad gemacht, das ist auch noch so ein bisschen Radschwerpunkt. Also mal gucken. Und ja, ich denke, insgesamt ist der super fit. Also ist auch oft so Tempowechsel Sachen gemacht. Irgendwie so 800er, wo er 3-0 gelaufen ist, dazwischen 200 Meter gejoggt, dann das Ganze 10 Mal und war echt ein schneller Zehner insgesamt. Also, ja, bin ich
Halbmarathon
gespannt.
ja auch jetzt nochmal in 1:06 gelaufen, oder?
Wo?
Halbmarathon,
Dieses
Fabi?
Jahr?
Ja,
Ja,
jetzt vor
ja,
kurzem. Jetzt, ich glaube, es ist 1:05 oder 1:06. Ich glaube,
ja. Ach
3:05,
so, ja,
3:06er
ein
Pace.
Laufwettkampf. Ja,
Ja,
genau.
genau, ja.
1:06, ja, gegen diesen Julian
1:06, ja.
Großkopf hat er knapp verloren, ja.
Ja.
Aber das ist schon schnell. Und ja, ansonsten, ich glaube, 7:45 Uhr ist Start am Sonntag. Eigentlich ganz geil zu verfolgen. Frühschicht. Und dann sind wir gespannt. Drücken natürlich den Deutschen auch noch die Daumen ansonsten, die noch alle an der Startlinie sind. Das ist ja, glaube ich, schon wieder die Nation, die am meisten gefühlt am Start hat.
Ja.
Ja, genau,
Ja, ich bin
dann.
auch, also ich muss sagen, aufs Frauenrennen bin ich auch echt gespannt.
Ja.
Vor allem fand ich es interessant, dass Lucy und Taylor beide auf der Startliste sind, nach den Hawaii-Rennen von denen. Ja, kann man nur hoffen, dass sie alles gut durchgecheckt haben, gehe ich aber mal von aus. Und jetzt ja hoffentlich wieder da auch schon gut performen können. Plus auch eine Woche später in Dubai sind, glaube ich, auch beide auf der Startliste. Und Dubai ist halt schon Samstag, das heißt nur 6 Tage danach. Boah, und da muss ich sagen, das ist schon echt, also echt Respekt, wenn sie letztendlich dann wirklich bei beiden Rennen am Start sind, und es gut gehen sollte. Weil, wie gesagt, nach der Hawaii-Geschichte, und dann jetzt direkt back-to-back mit nur 6 Tagen dazwischen, mit noch der Zeitverschiebung, die werden nochmal 3 Tage genommen, 3 Stunden genommen. Ja, straffes Programm auf jeden Fall direkt wieder. Ja.
Ja, auf jeden Fall. Also bei Lucy weiß ich auch aus relativ verlässlicher Quelle, dass sie raced. Bei Taylor hat man jetzt noch nichts gehört. Also er hat auch noch nichts gepostet. Da habe ich nochmal geguckt, ob die auch am Start ist. Aber das wird auch, wie du sagst, nochmal ein geiles Battle. Also auch mit Cat Matthews. Dann Lena ist nicht am Start. Die hat schon die Saison beendet, Lena Meissner. Georgia Taylor Brown ist, glaube ich, am Start. Also die, ja, wird wahrscheinlich auch solide sein. Ich denke nicht, dass jetzt. Dass er dann gewinnt, aber die wird schon auch mit vorne mit dabei sein irgendwo. Solveig, also unsere amtierende Ironman World Champion, Norwegerin, die auf jeden Fall auch 73 kann. Dann Paula Findlay, denke ich, liegt der Kurs auch ganz gut. Und wen ich richtig auf weit oben auf dem Zettel habe, ist Tanja. Tanja Neubert tatsächlich.
Stimmt, ja.
Die raced auch. Die fährt super stark Rad. Schwimmt nicht ganz so gut, aber ich denke, das ist bei den Frauen nicht so schlimm. Also da wird auf jeden Fall das Rennen noch nicht vorbei sein. Vielleicht ist so eine Lucy vorne weg. Aber da werden dahinter sicher relativ viele um Tanja rum auch mit rauskommen. Und die schwimmt auf jeden Fall immer noch besser als Solveig oder Cat Matthews. Also, und ja, der traue ich, wie gesagt, sehr viel zu. Hat jetzt im Grand Final die schnellste Laufzeit. Eine niedrige 34 auf der Strecke. Auf 10K. Also, da können wir gespannt sein. Ist ja auch hier ist die Fabi, das ist meine ehemalige Schulgang. Wir sind alle zusammen in die Schule gegangen.
Stimmt.
Oder haben wir in Nürnberg trainiert, besser gesagt. Also, das sind natürlich die Daumen gedrückt. Ja. Und kann man bestimmt auch ganz gut mitverfolgen, weil ich vermute mal, die starten dann nach den Männern.
Die
Wenn
starten, glaube
nichts.
ich, Samstag, die Frauen schon.
Ach so, nee, stimmt. Ja, Samstag starten die
Ja,
schon.
das ist ja der Split, ja.
Ist getrennt, ja. Schon wieder ganz vergessen. Ja. Wer gewinnt am Ende? Lass noch nur den Siegertipp abgeben. Männer, Frauen und Frauen von jedem. Simon ist ja jetzt gebrieft, der konnte sich ausreichend Gedanken machen. ja.
Ich mache mal den Abschluss.
Ja.
Ja, gut, dann fange ich an. Männer Jelle, Frauen. Ja, komm, ich sag Tanja. Also finde ich echt einen guten Call von dir.
Ja.
Also, ja,
Okay,
also why not? Ja.
also ich sehe, Tanja setzt sich auf jeden Fall aufs Podium, aber Sieg, sage ich mal, Lucy. Ich traue ihr zu, dass sie nicht ganz so krass mit der Hitze zu kämpfen hatte. Und die war jetzt schon super stark einfach.
Ja, ich glaube, die
Und
hat, ich glaube, ich hoffe, ja, ich glaube, slash hoffe, die hat mal jetzt wirklich Luft dran gelassen
ja.
und baut jetzt eher nochmal Richtung Dubai auf, aber das wär ultra krass, wenn die da schon jetzt gewinnt wieder. Boah.
Ja,
Ja, mal
aber ich
gucken.
glaube, wenn sie an den Start geht, dann wird ihr das
Ja.
zutrauen, dass sie es gewinnen kann. Also von ihrem
Ja,
Team,
stimmt,
weißt
die
du?
macht es ja auch nicht wegen der Pro Series, ne?
Genau,
Oder hat sie
ja.
da, nee, stimmt. Ja,
Aber
boah,
gut,
ja, aber
ich
das wäre
sag einfach
krass.
mal Lucy.
Ja.
Und bei den Männern, ja, ich hab, ich mir schon, dachte mir auch schon so Jelle oder halt Blumi. Also langweiliger Tipp. Aber ich glaube, Blumi hat schon auch richtig, will richtig was beweisen nochmal. Also ich weiß nicht, ob ihr das Video gesehen habt von Iron Man zusammen mit dem. Der hat gefühlt viel zu gute Laune. Der war so richtig outgoing in dem Reel, was das sonst ja nicht so ist. Kann ich auch nochmal in die Story packen. Und ich traue dem schon viel zu. Aber wird, glaube ich, schon ein sehr spannendes Rennen. Also, ja.
Ja, meine Tipps sind auch sehr unpopular. Jelle bei den Männern und Lucy bei den Frauen. Auch so ein
Okay.
bisschen aus dem, mit dem Gedanken, dass die sicherlich auch dann nochmal was gut machen möchte oder nochmal quasi das mit Hawaii nicht so stehen lassen will. Und da, weil wenn sie an den Start geht, dann, sie geht nicht an den Start, wenn sie weiß, sie kann maximal irgendwie Siebte werden. Dann geht die ja nicht an den Start.
Ja.
Und das hat sie ja nicht nötig. Und das ist, wenn sie an den Start geht, dann wird das schon passen. Und deswegen sage ich Lucy bei den Frauen.
Wir werden sehen. Auf jeden Fall nochmal ein Highlight drin. Bevor es dann ja unsere Lieblings-T100 natürlich wieder mit Mika gibt. Aber jetzt erstmal noch Iron Man. Gut.
You are an Iron Man!
Ich würde sagen, passt. Stunde ist
Yes.
voll. Reicht für heute.
Yes. Freunde. Deckel drauf. Tschüss.
Macht's gut. Ciao.
Ciao, ciao, bis nächste Woche.